Kai, sprichst du gern mit fremden Menschen?
Ach, Luise, das kann ich dir ganz klar beantworten. Nein.
Hast du einen knappen Grund, warum nicht?
Das sind, ich muss das revidieren. Ich habe kein Problem damit, fremden Leuten zu sprechen. Ich habe ein Problem damit, fremde Leute zuzutreten und ein Gespräch zu beginnen. Das finde ich extrem unangenehm.
Und genau über dieses Gefühl von unangenehm sein, darüber sprechen wir heute.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Positiv korreliert. Schön, Kai, dass du heute dabei bist, aber wir sind ja auch Gott sei Dank keine fremden Menschen.
Ja, nicht mehr.
Nicht
Aber
mehr.
ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, Luise, als wir noch fremd zueinander waren, dass ich weiß noch ganz genau das Gefühl damals bei der Akademie, wo wir uns kennengelernt haben, dass es mir sehr schwer gefallen ist, neue Leute anzusprechen, inklusive dich.
Mir fällt es auch manchmal ein bisschen schwer. Ich glaube, ich muss mich dann immer so überwinden, gerade in so Kontexten, weil ich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, okay, ich würde gerne dieses Paper nehmen, habe ich überlegt, in welchen Kontexten spricht man dann mit fremden Menschen? Und in dem Paper haben sie so darüber gesprochen, naja, wenn man mal angesprochen wird an einer Bushaltestelle oder so, aber ich glaube, das passiert gar nicht so häufig, sondern ganz oft sind es eben so Dinge wie die erste Woche an der Uni, man hat eine neue Akademie, wo man irgendwie teilnimmt. Man ist im Auslandssemester, man fängt ein neues Hobby an, whatever. Das sind alles so Dinge, wo man mit fremden Menschen so in Kontakt kommen muss, ja fast schon. Fallen dir noch Beispiele ein, wo du sagst, da komme ich mit fremden Menschen in Kontakt?
Ja, aber auch hauptsächlich, weil ich in Amerika lebe, weil hier sprechen die Leute dich halt wirklich an der Bushaltestelle an. Die Leute sprechen dich im Supermarkt an, sie sprechen dich überall an. Es ist wirklich das Land des Smalltalks.
Ja.
Und es fällt mir sehr schwierig, quasi mit Leuten dann an der Bushaltestelle irgendwie ein authentisches Gespräch zu machen. Ich merke, wie ich das direkt immer so ein bisschen abbreche, anstatt zu engagen mit anderen Leuten, anstatt mich so darauf einzulassen. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin von mir darüber gesprochen und die Amerikanerin ist und sie meinte, ja gut, sie hat ja auch ihr ganzes Leben Smalltalk schon trainiert,
Ja.
seitdem sie ein Kind ist. Und ich irgendwie erst so seit 2 Jahren. Also in Deutschland gibt es natürlich auch Smalltalk, aber einfach nicht zu dem Ausmaß. Und ich merke, wow, ich struggle damit.
Wenn du jetzt überlegst, vielleicht hast du mal ein Gespräch gehabt mit einer fremden Person, was ein bisschen länger ging, was nicht nur Smalltalk war, wie ging es dir danach so in einem Gespräch?
Ich würde sagen, gut. Ich finde es eigentlich ein schönes Gefühl, neue Leute kennenzulernen. Der Prozess, neue Leute kennenzulernen, den finde ich häufig anstrengend und auch unangenehm.
Ja.
Aber gerade wenn das Gespräch dann über Smalltalk hinausgeht, in eine Richtung, wo man wirklich was über eine neue Person lernt,
Ja.
das finde ich eigentlich was sehr, sehr Schönes.
Damit sprichst du genau das an, was so Grundlage des Papers war, was wir heute besprechen. Und zwar hat das Paper gesagt, naja, die Forschung sagt bis jetzt, dass ja an sich, wir haben alle den Drang nach so Sozialem und wir wollen irgendwie zugehören. Das heißt, an sich sind erstmal enge Freundschaften, enge Beziehungen, Gespräche mit Menschen, die einem nahestehen, natürlich Dinge, die irgendwie Wohlbefinden auslösen. Tatsächlich gibt es aber auch noch den Schritt der Forschungsstrang sozusagen, zu schauen, wie ist das denn mit fremden Menschen? Und die Evaluation von Gesprächen mit fremden Menschen, wenn sie jetzt nicht nur so zwischen Tür und Angel sind, sondern wenn man wirklich irgendwie auf eine fremde Person zugeht, ist meistens relativ positiv. Also meistens, genau wie du sagst, sagen Menschen nach einem wirklichen Gespräch mit einer fremden Person, naja, war jetzt eigentlich ganz gut, irgendwie war ein schönes Gespräch. Und da ist so ein bisschen diese Ambiguität, die sich das Paper noch mal genau angeguckt hat. Wir alle, oder ich glaube, sehr viele Menschen würden sagen, Gespräche zu Fremden, da habe ich keine Lust drauf, da habe ich vielleicht sogar Angst vor. Versus nach so einem Gespräch, okay, eigentlich war es gar nicht so schlimm, eigentlich war es vielleicht sogar ein ganz gutes Gespräch. Und irgendwie haben wir alle mal uns kennengelernt, weil wir Fremde waren.
Ja, das ist ein sehr wahres Argument, Luisa. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz und Konferenzen sind für mich immer ein bisschen anxiety-triggering, weil es eben man eben auf sehr viele neue Leute trifft, die man
Ja.
noch nicht kennt. Das war gerade am Anfang sehr schlimm für mich persönlich. Mittlerweile, das Gute ist, dass man Leute wieder sieht auf Konferenzen. Und das ist dann viel leichter und auch für mich viel leichter, Leute dann anzusprechen. Aber jetzt gerade bei einer Konferenz, auf der ich vor kurzem war, da gab es eine Session, wo ich neben einer anderen Person saß und ich dachte, okay, es wäre eigentlich nur normal, sie einfach anzusprechen und ich glaube, mir einzubilden, dass das für die andere Person genauso war, weil wir einfach da dann beide so allein nebeneinander saßen. Mhm. Und ich dachte so, boah, eigentlich müsste ich doch einfach nur Hallo sagen. Und irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Und dann später gab es so eine Gruppenaktivität, wo wir quasi dazu gezwungen wurden, irgendwie uns zu unterhalten über ein Thema. Aber es war kein Smalltalk, es war dann über ein Thema. Und es war ein super gutes Gespräch.
Mhm.
Und in dem Moment dachte ich schon, ich glaube, wenn ich es einfach machen würde, würde es mir gut gefallen und ich würde davon profitieren.
Ja.
Und trotzdem habe ich irgendwie diesen Schritt zur Überwindung nicht gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach bei mir nur sehr pathologisch aufgetreten ist oder ob das und ob andere damit gar kein Problem haben, aber für mich ist es immer wieder ein Thema.
Das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich habe eben schon Kai erzählt, aber vielleicht jetzt mal für die Hörenden, denn ich bin gerade im Auslandssemester und ich bin auch auf das Paper gestoßen, weil ich auch mich selbst beobachtet habe und gemerkt habe, boah, ich finde es super schwierig, so initiativ auf Fremde zuzugehen, ein Gespräch anzufangen. Und auch während des Gesprächs so begleiten mich da manchmal Sorgen und Ängste. Und vielleicht ist das ganz bestimmt bei ganz vielen Menschen auch eine pathologische Sache, aber ich glaube, und das sagt das Paper eben auch, es ist nicht nur pathologisch, sondern es ist was, was wir alle so ein bisschen haben.
Theorie.
Und zwar schlüsselt das Paper insgesamt so 4 Ängste auf, die so ein bisschen unterschiedlicher Natur sind, die aber alle tatsächlich, das kann ich mal schon mal vorwegnehmen, untereinander auch korrelieren. Das heißt, das sind alles Dinge, die oft gleichzeitig auftreten. Eine Angst wird, so die Angst, ich übersetze das jetzt frei, über das Genießen von Gesprächen genannt. Das heißt, man hat Angst, ein neues Gespräch mit einer fremden Person nicht zu genießen. Und gleichzeitig, und das sagt die Angst auch immer, hat man Angst, dass eine Person, mit der man spricht, also die fremde Person in dem Moment, das Gespräch auch nicht genießt.
Ist das die gleiche Angst oder ist das schon eine andere Angst?
Das ist eine Angst, also sozusagen eine Dimension Angst, aber die wurde immer abgefragt für mich selbst und für die andere Person.
Faszinierend, weil, also ich glaube, es ist eine sehr gute Dimension, nur ich habe direkt für mich gemerkt, okay, der erste Teil trifft auf mich, glaube ich, gar nicht zu, aber der zweite Teil trifft schon sehr stark zu, dass ich das Gefühl habe, andere Leute mögen es vielleicht gar nicht, aber ob ich das jetzt genieße oder nicht, darüber mache ich mir gar nicht so viel Gedanken.
Da hast du schon voll was vorweggenommen. Kommen wir auf jeden Fall gleich bei den Diskussionen drauf. Nee, ist gut. Nee, bitte, mach weiter. Die zweite Angst ist interpersonelles Mögen. Das heißt, man hat Angst, dass mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin mich nicht mag und natürlich auch andersherum, dass ich die Person nicht mag. Und da ist nochmal wichtig, das sind Ängste, die auch einfach vor der Konversation an sich auftreten. Das heißt, das sind Ängste, die habe ich nicht, wenn ich jetzt in einem Gespräch bin, sondern das sind vor allem Ängste, dass du sitzt neben der Person auf der Konferenz und du hast sie noch gar nicht angesprochen, du denkst drüber nach, aber du hast dann schon Angst, ob das Gespräch überhaupt genießbar ist und du hast dann schon Angst, ob ihr irgendwie eine interpersonelle Ebene findet, auf der ihr euch mögen könntet. Das dritte, und das ist, finde ich, ein bisschen anders nochmal, da geht es um Konversationsfähigkeit, würde ich das übersetzen, also Ability. Und da haben wir ganz oft so ein Hyperbewusstsein über Dinge, die ich in Gesprächen nicht kann. Vielleicht fühle ich mich manchmal nicht irgendwie schmissig oder witzig genug in Gesprächen. Und dann resultiert eine Angst und ein Bewusstsein dafür, dass ich mich selber beobachte und denke, oh, das war jetzt vielleicht nicht lustig genug. Und dann habe ich eben Angst, dass meine so Gesprächsskills nicht gut genug sind, um jetzt mit einer neuen Person in Kontakt zu treten.
Und auch so ein bisschen die Angst davor, dass man vielleicht kein neues Thema findet. Also, dass ich nicht in der Lage bin, die Konversation überhaupt für länger als 2 Sätze fortzuführen. Weil ich dann irgendwie merke, okay, es gibt keine Gemeinsamkeit, ich komme jetzt aus der Konversation nicht raus, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, die haben auch genau diese Beispiele so verwendet. Sie haben noch 2 Beispiele genutzt, die ich auch ganz gut fand. Das ist zum einen, dass bei diesem Skill man auch oft sich mit sehr extrovertierten Menschen vergleicht und dann immer das Gefühl hat, oh, die haben einen höheren Skill, was Gespräche angeht und dann hat man wieder so ein Bewusstsein für, ich kann das gar nicht, ich traue mich gar nicht anzufangen. Und das fand ich ganz lustig und ich habe überlegt, ob ich das auch manchmal selber mache und ich glaube, ich werde das ein bisschen beobachten. Teil dieser Angst ist auch, dass manche Menschen dann als Kompensation dazu tendieren, wenn sie in Gesprächen mit einer fremden Person sind, dass sie dann Geschichten erzählen, die eigentlich ein bisschen zu komplex sind für den Status des Gesprächs. Weil man will nicht so platt sein, aber man will auch nicht zu hoch sein. Und dann erzählt man irgendwie eine Geschichte und die ist eigentlich ein bisschen zu, vielleicht auf einer Ebene irgendwie, auf der man eigentlich noch gar nicht ist oder hat irgendwelche Informationen über mich persönlich, die die andere Person noch gar nicht hat. Und das fand ich auch ein lustiges Phänomen, was vor allem aus dieser letzten Angst, dieser Angst über so Gesprächsskills eben resultiert.
Ja.
Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, wir haben insgesamt drei Ängste. Einmal, dass die Angst, Konversationen nicht zu genießen. Dann die Angst bei Gesprächen, dass man keine interpersonelle Ebene findet, auf der man sich mag. Und die dritte Angst über die Skills, die man in Gesprächen hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal direkt über zu den Ergebnissen. Das Erste, was Sie eben sich angeguckt haben, ist, okay, gibt es diese Ängste? Das habe ich jetzt direkt vorweggenommen. Und wie hängen die zusammen? Und da haben Sie eben gesagt, naja, es gibt eine einfach signifikante Interkorrelation, bedeutet, die Ängste treten oft gleichzeitig oder gleichzeitig nicht auf und sind eben nicht ganz getrennt voneinander. Würdest du da so mitgehen, Kai? Oder wenn du jetzt überlegst, hast du diese Ängste ja, eher getrennt?
Ich denke, manche Ängste werden jetzt bei mir persönlich stärker vertreten als andere, aber wahrscheinlich trotzdem alle miteinander, positiv miteinander korreliert. Und vielleicht sogar ein darunterliegender Faktor, der einfach Angst ist.
Ja.
Weißt du, so
ja,
nach der Idee, absolut. Okay, das ist vielleicht einfach so ein hierarchisches Konstrukt und du hast dann so einen darüberliegenden Faktor und halt so drei unterschiedliche Subängste, aber die hängen trotzdem alle miteinander zusammen.
Mhm. Ja. Okay, dann haben wir so da schon mal die Grundlage. Was die Studie dann gemacht hat, und das fand ich eigentlich ganz spannend, war eine sogenannte Mini-Meta-Analyse. Meta-Analyse bedeutet einfach, dass man sich mehrere Studien zu einem Thema anschaut und versucht, einen Effekt zu finden, zu berechnen, kann man eigentlich sagen, über alle diese Studien hinweg. Und Mini-Meta-Analyse bedeutet, dass es insgesamt nur 7 Studien waren, die sie sich hier angeguckt haben. Das heißt, sie haben sich 7 Studien angeguckt, in denen Menschen unterschiedliche Aufgaben hatten, mit anderen Menschen, also mit fremden Menschen zu interagieren. Und die Studien haben aber alle so ungefähr geguckt, welche Ängste treten da auf, wie evaluieren wir so Gespräche mit fremden Menschen etc. Das heißt, insgesamt kamen die auf so 2304 Versuchspersonen, die sich angeschaut wurden. Und die Studien waren eben relativ unterschiedlich, was ich immer eigentlich ganz spannend finde. Wir hatten eine Studie, wo so Geschichten gelesen wurden von den Versuchspersonen. Wir hatten eine Studie, wo tatsächlich im Labor gearbeitet wurde. Eine Studie, da wurden die Versuchspersonen angehalten, im echten Leben eine fremde Person anzusprechen. Und wir hatten auch 2 Studien, die tatsächlich Interventionsstudien waren, wo es darum ging, so Gespräche mit fremden Menschen vielleicht zugänglicher zu machen. Und das, da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Und was wir dann eben geguckt haben, ist, okay, wir haben erstmal diese Ängste kategorisieren können, die sind so in allen Studien irgendwie aufgetreten. Und dann haben sie eben geguckt, wie setzen sich diese Ängste denn jetzt fest in Gesprächen? Und wie setzen sie sich in meinem Verhalten um, um ganz am Ende zu gucken, okay, was machen wir jetzt mit diesen Ängsten? Wie können wir dann vielleicht mit Interventionen dagegen vorgehen? Und da würde ich vielleicht als erstes einmal einsteigen mit dem, was du eben gesagt hast, Kai, dass du gefragt hast, okay, es ist eine unterschiedliche Dimension. Weil sie haben nämlich gesehen, dass man unterschiedliche Sorgen, die unterschiedlichen Kategorien an Sorgen auch unterschiedlich stark ausgeprägt hat. Über die Studien hinweg sind die meisten Sorgen tatsächlich über das Genießen gewesen. Und zwar vor allem so dieses Ding von genieß die andere Person gerade diese Konversation und dann aber auch genieße ich sie dann. Die zweitstärkste Angst war tatsächlich die über die Skills und die letzte Angst war dann über das Mögen. Würdest du da so mitgehen oder ist es bei dir ganz anders?
Nein, ich glaube, das mit dem Genießen ist tatsächlich ein sehr elementarer Faktor. Weil wir wahrscheinlich alle Beispiele kennen, wo wir irgendwie uns getraut haben, auf eine Person zuzugehen, sie anzusprechen und da gemerkt haben, die Person wäre gerade, oder wir uns das zumindest einbilden,
ja, dass
die Person gerade überall lieber wäre, als irgendwie in dem Gespräch mit dir und so wegschaut und so die erste Möglichkeit zu flüchten direkt nimmt, um zu gehen.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ähnliche Erfahrungen hat man sicherlich schon mal gemacht und die bleiben dann vielleicht stärker im Kopf hängen und überträgt man dann auf jede Konversation. Wohingegen es in den allermeisten Fällen, gerade in so sozial, so Networking-Kontexten und so weiter, wahrscheinlich eher das Gegenteil ist, dass alle irgendwie sich freuen, einfach von dir angesprochen zu werden.
Absolut.
Deswegen wahrscheinlich in vielen, aber nicht allen Fällen eher eine unbegründete Angst, aber eine, die wahrscheinlich sehr stark ausgeprägt ist.
Genau, die AutorInnen haben das als Liking Gap beschrieben, dass man die Gap, also sozusagen eine Kluft hat zwischen mir ist erstmal gar nicht so wichtig, wie ich das jetzt genieße oder wie ich dich mag, aber mir ist sehr wichtig, ob du das genießt oder ob du das magst.
Ja.
Tatsächlich haben sie dann auch noch so ein bisschen das mit Selbstfragebögen nochmal verglichen und halt geguckt, was die unterschiedlichen Studien da so erhoben haben. Und ich glaube, und das ist sehr offensichtlich, allgemein Personen, die zum Beispiel weniger schüchtern sind, mehr soziale Neugierde verspüren, so ein höheres soziales Selbstbewusstsein haben, die haben allgemein weniger Ängste einfach vor Gesprächen mit Fremden und gehen da vielleicht ein bisschen angstloser rein. Und das hat sich tatsächlich auch in den Big Five so ein bisschen so niedergesetzt. Das heißt, sowas wie Extraversion war natürlich eher ein Faktor, der nicht dafür geführt hat, dass die Leute mehr Angst hatten, sondern Extraversion war da so wie so ein Puffer, könnte man sagen. Aber, und das fand ich ganz spannend, Verträglichkeit hat gar nicht damit korreliert mit diesen Ängsten. Also verträgliche Menschen haben weder mehr noch weniger Angst, in Situationen mit fremden Menschen Gespräche aufzunehmen. Und das fand ich ein bisschen unintuitiv. Deswegen habe ich das nochmal mit aufgenommen. Was sagst du?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Ich glaube, ich hätte auch vorhergesagt, dass es da eine Korrelation gibt.
Mhm.
Aber jetzt so post hoc, wo man sagt, okay, es gibt keine, ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, das auch zu interpretieren, wenn ich besonders verträglich bin. Also eher auf Suche nach Kooperation und Vermeidung von Konflikten. Naja, vielleicht bin ich so verträglich, dass ich denke, was ist, wenn die andere Person das nicht mag und dann kreiere ich einen Konflikt, den ich vielleicht gar nicht kreieren will. Und auf der anderen Seite aber irgendwie dieses, oh, wir sind alle eine Gruppe und ich gehe jetzt auf die Person zu und habe gar keine Angst davor. Also es geht tatsächlich so ein bisschen in beide Richtungen. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, Verträglichkeit ist ein bisschen, siehst du eher in der Situation, dann wenn du dich mit der Person unterhältst, als davor, was ich spannend finde.
Absolut, das fand ich auch irgendwie nochmal spannend, mir das anzugucken. Dann haben wir noch so zwei Blöcke, die das Paper auch aufgemacht hat. Und zum einen einmal, wie manifestiert sich das jetzt im Verhalten? Die Studien oder in den Studien ging es ja darum, ganz klar erstmal eine Konversation mit Fremden auch dann anzufangen. Das heißt, sie haben vorher gefragt, welche Ängste hast du? Dann wurde irgendwie eine Konversation gezeigt, ob es eine Geschichte war, die durchgelesen wurde, ob die Leute das im Real Life gemacht haben. Irgendwie wurde so eine Konversation erstmal angestoßen. Und dann, danach gab es nochmal eine Evaluation. Und tatsächlich haben sich die Ängste auch ein bisschen im Verhalten gezeigt. Aber in der Evaluation war meistens dann das Gespräch viel besser evaluiert, als man vorher das durch die Angst gesagt hat. Wie wir das am Anfang gesagt haben, man ist am Anfang, hat man Angst, hat da vielleicht keine Lust drauf. Und dann geht man in das Gespräch rein. Über das Gespräch werden die Ängste wahrscheinlich weniger, sodass am Endeffekt dann nach der Konversation, die tatsächlich auch als positiver bewertet wurde, als man erwartet hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut, das einmal zu hören. Und ich glaube, das habe ich auch ganz viel, dass ich so, wenn ich dann einmal mir so einen Ruck gegeben habe, dass ich dann merke, ach so, so schlimm war es gar nicht, weil uns allen geht es ja anscheinend ein bisschen so.
Und dann, du meintest, da gab es noch Interventionen, richtig?
Genau, und das wäre jetzt der letzte Block, auf den ich eingehe. Sie haben vor allem zwei Interventionsstudien gezeigt, haben aber auch nochmal auf andere referenziert. Und die meisten Interventionsstudien sind vor allem üben und dass Tipps gegeben wurden. Also inhaltlich ist das jetzt gar nicht so ein riesen Hexenwerk gewesen, sondern man hat Tipps gegeben, wie kann man auf Leute zugehen, wie könnte ich jetzt diese Gespräche vielleicht anfangen etc. und das dann ein bisschen trainiert. Und tatsächlich war die Evidenz noch gar nicht so hoch, denn die Studien, oder die Interventionsstudien, wo in der Intervention eine Konversation trainiert wurde, hatten gar nicht so große Effekte. Die Effekte waren vor allem dann irgendwie da bei einer Studie jetzt in dem Falle, wo multiple Konversationen geübt wurden. Das heißt, wo Menschen öfter diese Tipps anwenden mussten in mehreren Konversationen mit fremden Menschen. Das heißt, einfach in längeren Studien, kann man einfach so sagen. Und da wurde dann eben diese Angst reduziert, vor allem die Angst von, genieße ich das Gespräch jetzt. Die anderen beiden Ängste wurden aber auch reduziert. Und das fand ich eigentlich ganz spannend mit der Frage, wie gehen wir jetzt mit Interventionen um? Weil wir denken jetzt vielleicht über ein Auslandssemester nach und können dann sagen, naja, wenn man ganz viele Probleme mit fremden Menschen hat, dann müsste man das Auslandssemester nicht machen. Aber wir haben alle immer wieder Situationen, wo wir auf fremde Menschen zugehen. Und dann könnte man meinen, hä, so eine Intervention, so ein Workshop ist ja super, dann lerne ich das ja. Aber jetzt zeigt sich eigentlich, naja, ich lerne das eigentlich nicht nur durch Tipps, sondern ich lerne das, wenn ich es oft mache. Kai, würdest du sagen, braucht man dann dafür noch eine Intervention, wenn die Intervention einfach bedeutet, es oft zu machen? Oder findest du eine Intervention dann redundant?
überraschen.
Spannend. Das ist ja aber auch so ein bisschen halt eine Intervention. Vielleicht kann man eine Intervention dann ein bisschen mehr darauf umpolen, dass man eben sehr viel von diesen Konversationen übt, eben in einem eher geschützten Raum.
Mhm.
Was glaube ich, sehr hilfreich ist. Aber als ich jetzt über Intervention nachgedacht habe, ich glaube, es ist noch ein weiterer Schritt sehr wichtig, den wir häufig vernachlässigen, nämlich einfach Vermeidung.
Ja.
Bei uns gab es jetzt gerade, also witzig, dass es heute um das Thema geht, aber letzte Woche gab es so Workshops und es gab einen Workshop, der hieß irgendwie How to Talk to Strangers oder so. Und was habe ich gemacht? Ich habe es gelesen und dachte, wow, ich glaube, das wird mir richtig viel bringen. Aber dann habe ich es halt nicht gemacht, weil ich einfach dachte, boah, richtig unangenehm, jetzt ja. Mit so vielen Leuten, die ich nicht kenne, in so einem Workshop dann darüber so Sachen zu üben. Das heißt, ich habe es einfach vermieden.
Ja.
Und ich glaube, es wird mir viel bringen, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Das heißt, das ist, glaube ich, noch so eine Stufe davor, die man vielleicht auch noch angehen muss. Weil so ist es im echten Leben natürlich auch. Auf so einer Konferenz gibt es super viele soziale Events. Und was mache ich? Manchmal gehe ich einfach nicht hin, weil ich einfach gar keine Lust, Kraft oder Nerven mehr habe, mich jetzt mit noch mehr fremden Leuten zu unterhalten. Da vermeide ich die Situation einfach insgesamt.
Das verstehe ich. Ich merke, dass, glaube ich, Üben manchmal auch bedeutet, oder für mich war ein Übungseffekt vor allem, dass man manchmal Situationen hat, wo man es nicht vermeiden kann und dass ich das dann nicht abgegeben habe. Beispiel, ich bin mit meiner Freundin unterwegs, wir haben uns mega verlaufen und es ergibt jetzt nur Sinn, jemanden zu fragen. Und dann druckst man vielleicht so rum und beide sind so ein bisschen so, jetzt müssen wir jemanden fragen. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, in diesen Situationen die Person zu sein, die sagt, ja, ich frage jetzt einfach irgendwen, wo ja. Straße XY ist. Und vielleicht sind das dann so kleine Steps, die nicht direkt eine Intervention sind als externes Mittel, das wir als PsychologInnen durchführen, sondern dass eher eine Intervention mit mir selber ist, zu sagen, okay, ich achte darauf, wann Situationen auftreten, wo ich in Gespräche mit Fremden verwickelt werden könnte. Und guck dann, dass ich das dann in der Situation nicht noch mehr vermeide, als ich es eh schon tue.
Ja, absolut. Ich hätte noch, glaube, 3 Ideen für Intervention. Ich dachte nämlich als erstes, was ist, wenn man einfach Leuten sagt, dass man die Konversation mehr genießen wird, als man im Vornherein denkt?
Ja.
Weil ich glaube, dazu gibt es auf jeden Fall Evidenz und auch basierend auf meiner Erfahrung. Aber da dachte ich, naja, irgendwie, als ich von der Situation, von der ich vorhin erzählt habe, da wusste ich das irgendwie auch und habe auch sogar in dem Moment darüber nachgedacht, dass ich es wahrscheinlich eigentlich in dem Moment genießen werde, aber ich habe irgendwie diesen Moment der Überwindung nicht gefunden. Das heißt, das ist vielleicht hilfreich, aber noch nicht ausreichend. Und dann dachte ich, diese 3 Ängste, die du vorgestellt hast, hilft es mir vielleicht in Situationen so zu klassifizieren, was ist das eigentlich gerade für eine Angst, die ich habe?
Ja.
Und ich glaube, mir würde das helfen. Denke ich so gerade so, habe ich das Gefühl, ich kann das Gespräch vielleicht gar nicht lange führen, ich habe nicht die Skills oder habe ich das Gefühl, die andere Person mag mich nicht oder was auch immer und dann dementsprechend Strategien einzusetzen. Und als letztes, und ich glaube, dass es am hilfreichsten ist, und interessanterweise geht es da gar nicht um mich, sondern ein bisschen mehr um die andere Person, können wir als der Person, die vielleicht angesprochen wird, Leuten Zeichen und Signale geben, die diese Ängste verringern. Also quasi weniger Dinge, die ich dann machen muss, sondern wenn ich irgendwie jetzt die Angst habe, dass ich das Gefühl habe, die andere Person will nicht mit mir reden, kann die andere Person mir Zeichen geben, dass sie mit mir reden will,
Ja. Was
es für mich viel leichter macht, die Person anzusprechen. Das dachte ich, wäre vielleicht auch noch was, was, glaube ich, vielen Leuten helfen würde.
Und direkt daran anschließend, wir haben jetzt ja eben schon gesagt, das ist jetzt ja nichts Pathologisches, was ich heute aus dieser Studie mitgenommen habe. Das heißt, wenn ich jemanden anspreche, dann wird die Person wahrscheinlich auch selber Angst haben, beispielsweise keinen coolen Gesprächsskill zu haben oder sowas. Das heißt, vielleicht kann es fast schon so ein Eisbrecher sein, auch mal anzusprechen, zu sagen, boah, habe ich manchmal Angst davor. Weißt du, was ich meine? Dass man
ja.
So ein bisschen dieses Ding hat von, okay, wir haben jetzt nicht eine Person, die diesen Angstzustand ausgesetzt ist und eine Person, die da super souverän drin ist, sondern wahrscheinlich sind beide ein bisschen am Straucheln. Und es ist auch okay, dass man nicht sozusagen Souveränität dann versucht irgendwie so zu erstellen für eine andere Person, sondern diesen Liking-Gap zu überwinden und zu sagen, hey, irgendwie wollen wir beide einfach nur checken, wie ist es mit uns? Wir sind irgendwie gerade in einer neuen Situation, in einer fremden Situation. Es ist normal, dass man da ins Gespräch kommt.
Ja, ich glaube, ich hätte zu viel Angst davor, das so direkt anzusprechen. aber ich sehe das total zwischen zwei sehr extrovertierten Leuten, die dann zueinander sind, so, boah, ich hatte gerade zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich ein bisschen nervös bin, dich anzusprechen. Was denkst du darüber?
Das klingt auch nach einer sehr psychologischen Unterhaltung.
Ich glaube, das benötigt noch ein paar mehr Steps, aber trotzdem zu merken, dass eine andere Person vielleicht auch nicht unsicher ist, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich in diesen Situationen, wo man auch Fremde anspricht.
Vielleicht dazu, das hatte ich mir noch so als Zusatz aufgeschrieben, du hast jetzt gesagt, zwei extravertierte Personen können da bestimmt sehr gut drüber sprechen. Und ich weiß nicht, ob es als Mediator oder Moderator gesehen werden kann, aber eine Variable, die sie oft aufgenommen haben, ist, okay, die Gleichheit von GesprächspartnerInnen hat oft einen großen Einfluss darauf, wie wir in Gespräche reingehen. Sprich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin super introvertiert und ich gehe auf eine sehr extravertierte Person zu, dann wird das auch nochmal mehr mit meinen Ängsten was machen, als wenn ich das Gefühl habe, wir haben eine größere Ähnlichkeit zueinander. Und vielleicht, um direkt den Bogen zu schlagen, ist das auch was wir mitnehmen können, zu sagen, okay, wenn ich sehr introvertiert bin, dann ist es auch okay, wenn ich vielleicht erstmal eine Person anspreche, die vielleicht auch eher zurückhaltender ist in der Situation, in der ich sie kennenlerne, weil wir vielleicht dann eher auch auf so eine Ebene kommen wie, hey, ich find, manchmal bin ich auch voll schlecht im Smalltalk, haha.
Ja, wenn es mir leichter fällt, Gemeinsamkeiten zu finden, fällt es mir auch viel leichter, eine Person anzusprechen, glaube ich. Oder denke ich jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke. Also wenn ich in Boston andere Deutsche treffe, dann kann ich einfach starten mit, kommst du auch aus Deutschland? Und ich glaube, da muss ich nicht sagen, und wie findest du das Wetter aktuell, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich
glaube, das ist, also wenn ich noch eine vierte Angst klassifizieren müsste, denke ich gerade so, vielleicht ist das aber auch das mit dem Skill. Quasi, was ist das Erste, was ich sage?
Ich würde sagen, das ist ein Skill.
Ist ein Skill, ja, vermutlich tatsächlich. Und wenn du natürlich eine Gemeinsamkeit hast, also mit Gemeinsamkeit meine ich jetzt nicht irgendwie, wow, du bist auch ein Mann, sondern etwas, was schon einigermaßen distinkt ist, das kann schon helfen. Einfach so ein Icebreaker. Und ich, also jetzt nicht so einen erzwungenen Icebreaker in so einer Gruppenaktivität, aber es gibt ja, keine Ahnung, dann bei so einer Konferenz gibt es auch immer so Posterpräsentationen oder so.
Ja.
Und dann gehst du einfach zu einem Poster von einer Person und du weißt vielleicht nicht, was du sagen sollst, oder dann sagst du, erzähl mir mal was über dein Poster. Ja. Oder so. Du hast einfach einen Grund, eine Konversation zu starten, eher als so ein bisschen so aus dem Nichts eine Konversation zu erzwingen und dann irgendwie über Sport oder das Wetter zu sprechen.
Ich finde, das ist fast schon ein ganz guter Abschluss. Vielleicht noch einmal ganz kurz, wir haben ja die Smalltalk-Kategorie. Und die passt ja, finde ich, jetzt fast perfekt rein, weil wir haben sie so ein bisschen erstellt, weil Smalltalks ja teilweise sehr langweilig sind und coole psychologische Facts da vielleicht die Stimmung auflockern. Kai, nächster Smalltalk, wie steigst du jetzt ein?
Smalltalk.
Ich habe da dieses Paper gelesen über Smalltalks. Du, aber ich würde das echt Leuten erzählen. Also ich würde nicht damit eine Konversation anfangen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass was Witziges ist, dann würde ich es versuchen.
Finde ich gut. Und vielleicht...
Und über die Ängste zu sprechen.
Genau, vielleicht geht man dann direkt auf Ängste ein und kann die dann direkt ein bisschen ausmerzen und kann so ein bisschen den Liking Gap überwinden und gucken, ob man einfach ein bisschen schnackt.
Liking Gap ist natürlich ein sehr cooles Konzept, aber auch ein bisschen risky, das anzusprechen.
Ja, ich würde es vielleicht auch nicht direkt machen.
So ein bisschen nach dem Motto,
magst du
witzig. Stell dir mal vor, es gibt Forschung, die zeigt, dass ich jetzt denke, dass du mich nicht magst, aber eigentlich magst du mich total gerne, oder? Das könnte schnell unangenehm werden.
Ich bin sehr gespannt, was unsere Hörenden aus dieser Folge mitnehmen. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viel reflektiert, wie es so bei uns ist. Und vielleicht hat sich da der ein oder andere wiedergefunden.
Das Paper findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Luise, wo wurde es eigentlich publiziert?
In einem Journal, das heißt Self and Identity.
Okay, spannend. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Gibt uns auch gern eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns zuhört. Folgt uns gerne auf Instagram, alles klein und zusammengeschrieben, positiv korreliert. Empfehlt uns doch gerne an Fremde weiter, die ihr noch nicht kennt, aber die unseren Podcast dann vielleicht hören werden. Und
genau diese Folge am besten.
Diese Folge, ja. Und wir wünschen euch viel Glück in euren nächsten Gesprächen mit Strangers. Macht's gut und bleibt positiv.
Korreliert.
Ciao, ciao.